zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische wählt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Waffeln und Wahlkampf, das Bergische wählt, unserem Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl im Februar. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Bergische zu uns eingeladen, um sie menschlich, aber natürlich auch politisch ein bisschen besser kennenzulernen. Heißt, ich bin nicht alleine hier, mein Name ist übrigens Katja Effey, sondern ich habe Besuch, und zwar von einer Politikerin, die gerade schon im Bundestag sitzt und da sehr, sehr gerne wieder hin würde, für die oberbergischen Grünen. Sabine Grützmacher ist da. Hallo.
Hallo.
Wie mit allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten geht es auch heute wieder mit unserer Speedrunde los. Ich stelle Ihnen jetzt entweder oder Fragen und Sie antworten schnell, kurz und knackig. Frühaufsteher oder Nachteule?
Oh Gott, Nachteule.
Kochen oder bestellen?
Gerade eher bestellen.
Aus Zeitmangel.
Ja.
Bergische Waffel oder Currywurst?
Bergische Waffel.
FC Köln oder Bayer Leverkusen?
Oh, FC Köln.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Sowas von kreatives Chaos.
Sport schauen oder Sport machen?
Lieber Sport machen, aber gerade eher Sport schauen.
Reden halten oder zuhören?
Beides.
Koalition mit dem Lieblingspartner oder Opposition mit Haltung?
Lieber Haltung als eigene Werte verlieren, würde ich sagen.
Ein schöner Kompromiss. Straßenbau oder Fahrradwege?
Fahrradwege.
Kirmes oder Kneipentour?
Kneipentour.
Tempolimit ja oder nein?
Ja und gerne auch innerorts.
Anzug oder Jeans? Beziehungsweise Jeans. Dann Hosenanzug oder Kostüm? Das ist sehr männlich, diese Frage, merke ich gerade. Spontan Jeans. Oder durchgeplant?
Schon lieber durchgeplant.
Nach diesem kleinen Warm-up würden wir Sie jetzt gerne ein bisschen näher kennenlernen. Erst einmal menschlich und dazu haben wir uns unterschiedliche Fragen überlegt. Bei der ersten geht's direkt mal in Ihre Küche. Was würden wir dort in Ihrer Chaos-Schublade finden und wie symbolisiert das Ihren Wahlkampf?
Ich habe tatsächlich auch in meiner Küchenschublade kleine Post-its, damit ich, egal wo ich bin, ganz schnell Ideen notieren kann. Ich habe gerade eben gesagt, durchgeplant, aber ganz, ganz vieles passiert natürlich trotzdem spontan. Die schönsten Einladungen passieren teilweise spontan und das habe ich tatsächlich in der Schublade immer dabei.
Und das ist auch so ein bisschen im Wahlkampf dann so, dass man immer bereit ist quasi?
Wir haben uns immer ein bisschen Puffer gelassen. Also eigentlich möchten wir schon an die, wir jetzt vor allem an die Küchentische. Ich persönlich habe aber auch gesagt, wir haben so wenig Zeit und ich möchte irgendwie so viele Menschen wie möglich kennenlernen. Also werden wir wahrscheinlich einfach auch auf Zuruf in die Cafés und Kneipen einladen und einfach schauen, wer uns wo haben möchte und wer mit mir sprechen möchte. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spontan werden, genau.
Erzählen Sie uns von einem Hobby oder einer Leidenschaft, die man nicht direkt mit Ihnen in Verbindung bringen würde.
Ich bin Mitglied in einem Hackerspace in Berlin, die C-Base. Sieht aus wie ein kleines Raumschiff von innen und habe in der Zeit im Bundestag, weil ich ja auch Digitalpolitik mache, ein sehr, sehr großes Faible für Netzpolitik. Bin jetzt dieses Jahr auch auf dem Chaos Computer Club Congress und freue mich da schon riesig drauf und ich glaube, das würden nicht unbedingt die meisten so vermuten, wenn sie mich jetzt sehen. Ich bin ja auch mal als Sozialarbeiterin in die Berufswelt gestartet und ja, das ist so ein großes Interesse.
Das klingt total spannend. Was macht man denn dann da? Also mir sagt das gar nichts. Was macht man da?
Ja, tatsächlich, ich nicht hacken. Also es gibt Menschen, die machen da von Lasergestaltung über Basteln, über Programmieren, alles Mögliche. Tatsächlich aber auch viel Auseinandersetzung damit, wie Digitalpolitik oder wie Digitalisierung Gesellschaft gestaltet. Also auch sehr viel Diskussion darum, warum Daten auch geschützt werden sollten. Und ja, letztes Jahr gab es einen großartigen Talk, wo jemand Züge in Polen zum Beispiel gehackt hat oder das System von Tesla. Und das ist schon spannend zu sehen. Und das ist so ein kleines Hobby tatsächlich auch geworden.
Spannend, wirklich spannend. Welche Eigenart oder welche Macke, welche Unart von Ihnen nervt Ihr Umfeld am meisten? Gibt es da was, womit Sie regelmäßig Freunde und Familie in den Wahnsinn treiben oder auch Kollegen?
Ja, wurde ja gerade schon angesprochen, die Nachteule. Das ist leider sehr extrem ausgeprägt. Also ich arbeite nachts um 3 immer noch sehr gut. Werde ich gezwungen, morgens um 6 oder 7 aufzustehen, ist das wirklich ein absoluter Graus. Habe ich dann noch keinen Kaffee, bin ich minder begeistert. Und da kann das Team ein Lied von singen bei sämtlichen parlamentarischen Frühstücken. Ich muss dann wirklich erstmal wach werden.
Und gibt es da ein Notfallkit?
Starker Kaffee und im schlimmsten Fall, das wird jetzt ein bisschen peinlich hier, aber ich bin auch schon morgens mit Mate versorgt worden zum Wachwerden vor parlamentarischen Frühstücken.
Ihre liebste Kindheitserinnerung?
Ich habe Ronja Räubertochter geliebt. Ich habe Ronja Räubertochter sehr geliebt, ich habe Momo sehr geliebt und ich bin in Gummersbach im Kindertheater gewesen, kann mich heute noch an Momo erinnern und fand das ganz, ganz großartig. Das sind so Erinnerungen, die habe ich abgespeichert und ich wollte immer eine Räubertochter werden. Gut, jetzt bin ich im Bundestag, aber trotzdem vielleicht so ein kleines bisschen Räubertochter geworden bei dem, was ich da anstelle, dann passt das vielleicht auch wieder.
Das passt jetzt tatsächlich auch zu einer der nächsten Fragen. Das wäre nämlich, wenn Sie nicht Politikerin wären, was wollten Sie als Kind sein?
Ja, Räubertochter, irgendwann mal Journalistin. Dann bin ich Sozialarbeiterin geworden, weil mich aufgeregt hat, wie ungerecht viele Dinge in der Welt sind. Bin irgendwann nochmal Bildungsinformatikerin geworden, weil mich Bildung als Thema unglaublich umgetrieben hat. Aber die Räubertochter hat ich spannend gefunden.
Jetzt haben wir noch eine Frage. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung Sie da gehen. Ihre erste große Liebe.
Ach je. Das bringt mich jetzt in Schwierigkeiten. Das war nämlich jemand, der das bis heute hoffentlich nicht weiß, aus meinem Tischtennisverein in Morsbach. Also schöne Grüße, wenn das jetzt mitgehört wird. Ich habe das sehr gut geheim gehalten. Ja, war beständig über 2 Jahre.
Das ist eine Zeit.
Ja. Mhm. Aber also ich konnte schweigen.
Und es gab dann also auch kein Happy End dementsprechend.
Es gab kein Happy End in diesem Sinne, nein.
Schade eigentlich, oder? Wir machen jetzt mit unserer nächsten Spielrunde weiter. Ich gebe Ihnen Satzanfänge vor und Sie beenden die Sätze bitte. Die beste Entscheidung meines Lebens war,
nach 10 Jahren in Kiel wieder Karneval feiern zu gehen, als ich zurück ins Oberbergische gezogen bin. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust und habe gedacht, ach komm, einmal Rosenmontagzug, das geht schon noch. Und habe genau auf diesem Rosenmontagzug in Engelskirchen meinen Mann kennengelernt. Das war definitiv die beste Entscheidung in meinem Leben.
Oh. Der peinlichste Moment meines Lebens war, als ich...
Peinlichster Moment, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken. Also nicht, dass ich nicht schon viele peinliche Momente bestimmt irgendwie fabriziert hätte, aber der peinlichste Moment, also ganz viele Dinge, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ach du meine Güte, das hätte niemals passieren dürfen und dann ein Jahr später gesagt habe, ach wie gut, dass es passiert ist. Von daher, ich glaube, in der Rückschau ist alles, was vielleicht an peinlichen Dingen passiert ist, hatte irgendwie dann doch seinen Sinn.
Meine größte Schwäche, die ich niemals zugeben würde, wäre oder ist?
Die ich niemals zugeben würde? Mhm. Ich hasse Empfänger, ich bin nicht gut in Smalltalk und ich bin wirklich nicht gut, permanent neue Menschen kennenzulernen und auf einer sehr oberflächlichen Ebene zu netzwerken. Das erklärt sich vielleicht nach dem Outing, was ich dieses Jahr hatte. Und das habe ich bisher immer versucht, ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Aber ich glaube, Smalltalk und diese großen Empfänge und sowas, da bin ich wirklich nicht gut drin.
Als kurze Aufklärung für alle, die das nicht mitbekommen haben, mit Outing ist gemeint, dass Sie Autistin sind. Das haben Sie dieses Jahr zum ersten Mal öffentlich gemacht. Total spannendes Thema finden wir auch, was aber hier wirklich den Rahmen sprengen würde. Wer dazu noch mehr hören möchte, es gibt da ein ganz tolles und ehrliches Interview im Stern dazu. Wir kommen jetzt hier aber zum nächsten Satzanfang und der lautet wie folgt. In meinem nächsten Leben werde ich...
Ich glaube dann wirklich Informatikerin. Ich habe den Eindruck, es gibt mir noch nicht genug Fortschritt, was im digitalen Barrierefreiheit angeht. Und ich glaube, würde ich programmieren können, dann wäre das was, wo ich sehr, sehr gerne irgendwie dran mitarbeiten würde.
Mein Wahlkampfslogan, wenn ich ehrlich wäre.
Wenn ich ehrlich wäre.
Eine gemeine Frage, finde ich.
Ich hader so ein bisschen, weil ich glaube, ich habe das auch schon öffentlich gesagt. Keine Symbolpolitik. Keine Symbolpolitik auf dem Rücken von Menschen. Ich habe den Eindruck, wir sehen das gerade im Wahlkampf, dass ganz, ganz viel von den Dingen, die passieren, meiner Auffassung nach doch schon Symbolpolitik ist und auch das, was teilweise entschieden wurde. Wir hatten da so ein Sicherheitspaket im Bundestag. Auch das ist für mich eher Ausdruck einer Symbolpolitik gewesen und nicht einer Politik für Menschen, auch für geflüchtete Menschen zum Beispiel oder auch gegen ein Übermaß an Überwachung, wie ich das so sehen würde.
Ein Politiker sollte niemals
zu selbstverliebt werden.
Das eine Problem, das ich sofort lösen würde, wenn ich es denn könnte.
1 und nicht 3, ne?
1.
Komplett ungerechte Verteilung und Armut.
Wir sind in den letzten Fragen schon so ein bisschen Richtung Politik gedriftet. Darum machen wir jetzt direkt mit den politischen Fragen weiter. Was sind die 3 dringendsten Themen, die Sie fürs Bergische in den Bundestag einbringen wollen?
Also ich glaube zum einen, das betrifft das Bergische, aber auch ganz Deutschland, ist es Infrastruktur. Weil egal, ob das die Schultoilette betrifft oder das Internet oder die Bahn, die fährt oder im Oberbergischen leider oft auch nicht fährt, wir brauchen eine gute Infrastruktur und dafür werden wir Investitionen brauchen. Und ich glaube, jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin, die Sie fragen, wird das wahrscheinlich ähnlich sehen. Das heißt A, Infrastruktur, B, eine Reform der Schuldenbremse, weil ohne die wird es nicht gehen. Und ich persönlich hätte auch sehr gerne viel, viel mehr noch bei Finanzkriminalität einen sehr ambitionierten Ansatz zur Bekämpfung. Da sind über 100 Milliarden zurückzuholen und ich glaube, davon könnten wir im Bergischen auch sehr, sehr viel gebrauchen. Zum Beispiel für eine Wiehltalbahn irgendwann mal. Ja, da wird uns was einfallen.
Sie haben gerade schon die Infrastruktur angesprochen. Ein wichtiger Teil ist da ja auch der ÖPNV. Der ist im Bergischen ein großes Thema. Was wäre so Ihre Version von einem nachhaltigen ÖPNV, der auch für Pendlerinnen und Pendler funktioniert?
Ich glaube vor allem eine Mischung. Wir brauchen Geld in der Schiene, in der Bahn. Ich glaube auch, dass es sehr sinnvoll ist, auch über die Wiehltalbahn weiter nachzudenken. Nicht nur nachzudenken, sondern das auch anzuschieben. Wir brauchen aber auch Zwischenlösungen. Und diese Ruftaxis, die deutlich günstiger sind, weil sie eben mitfinanziert werden, um dann auch zu ungünstigen Zeiten mal zum Bahnhof zu kommen zum Beispiel. Ich glaube, dass sowas auch wichtig ist. Die Bürgerbusvereine leisten ja wirklich gute Arbeit, sogar ehrenamtlich, wo man noch nicht genug Danke für sagen kann. Das sind, glaube ich, alles Bausteine, die ineinander greifen müssen. Es wird nicht nur die Bahn lösen und ich glaube, man muss auch zugestehen, dass einige Ecken so entlegen sind, dass man da eben nicht komplett im Moment nur mit dem ÖPNV hinkommt, aber das wird eine Mischlösung werden. Ne? Aber es muss wirklich mehr Geld auch an die Schiene gehen.
Was muss generell passieren, um das Bergische zukunftssicher aufzustellen?
Also erstmal brauchen wir überall flächendeckend Internet. Ich habe jetzt aus vielen Gesprächen mitbekommen, dass auch das immer noch nicht, obwohl da schon viel passiert ist, jetzt zufriedenstellend ist. Das heißt, wir müssen uns analog und digital gut aufstellen. Ich glaube, es ist aber auch wichtig zu schauen, dass wir eine Region sind, in der Menschen gerne leben. Wir haben ja hier auch wirklich einen Fund, was Naherholung angeht. Und ich finde es ein bisschen verrückt, dass Menschen teilweise in die Niederlande fahren, um dort Fahrrad zu fahren im Urlaub, aber das bei uns im Bergischen irgendwie zur Arbeit nicht geht. Und das sind so Themen, ich denke, da geht doch noch einiges mehr. Also da kann man auch mit Fördermitteln zum Beispiel viel unterstützen, um auch hier vor Ort Radwege auszubauen. Wie viele Menschen haben jetzt E-Bikes? Also da ist ja auch diese Steigung nicht mehr so das Riesenthema. Mhm. Dann gibt es aber auch Themen wie zum Beispiel Strafgesetzbuch 218, der Abtreibungsparagraph. Der wird gerade heiß diskutiert. Ich bin eine von denen, die sagt, ich hoffe, dass wir das noch hinbekommen, das zu reformieren. Und das Bergische ist auch eine Gegend, wo Frauen, die diese Entscheidung zum Beispiel treffen, teilweise gar nicht versorgt sind. Und ich finde, auch über die Versorgung von Angeboten für Frauen müssen wir sprechen. Ob das jetzt der Bereich ist, das Beratungsstellen sind, ob das Kinderbetreuung ist, die natürlich auch Männer und Eltern insgesamt trifft, ob das Frauenhäuser sind. Ich glaube, unter feministischen Gesichtspunkten ist da auch noch Luft nach oben, wo ich gerne dran arbeiten würde.
Jetzt haben wir das auch schon so ein bisschen angerissen, die anschließende Frage. Und zwar, wo gibt es im Bergischen den größten Nachholbedarf Ihrer Meinung nach? Da würde ja jetzt das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, schon total mit reinfallen. Aber sehen Sie noch irgendwo Potenzial oder Druck, dass man sagt, da muss unbedingt sofort was passieren im Optimalfall?
Also der Bereich auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass wir noch deutlich bessere Angebote, andere Angebote bekommen. Queere Jugendliche zum Beispiel haben im ländlichen Raum es wirklich schwer. Ich weiß, das ist jetzt nicht für alle das große Thema, aber ich kriege von vielen jungen Menschen mit, dass die wirklich gerne solche Angebote hätten und dann zum Beispiel nach Köln müssen. Wir haben aber auch für Wirtschaft noch einiges, wo wir uns, glaube ich, anstrengen müssen. Auch Firmen, die mir zum Beispiel sagen, Mensch, wir stellen größere Produkte her und haben Probleme bei der Genehmigung, überhaupt unsere Produkte irgendwie liefern zu können und verschicken und versenden zu können. Es ist immer noch sehr, sehr bürokratisch. Also ich glaube, auch Entbürokratisierung ist immer noch ein sehr, sehr großes Thema. Ich würde nicht sagen, Bürokratie ist grundsätzlich böse, die hat auch oft ihren Zweck, aber da kann man, glaube ich, auch gut mit dem Besen mal durchgehen und schauen, wo kann man es auch der Wirtschaft irgendwie einfacher machen. Die würde da sich, glaube ich, sehr dankbar zeigen und ich glaube, gerade im Oberbergischen braucht es da auch nochmal Unterstützung.
Ihre Partei hat klare Positionen. Wo weicht Ihre persönliche Meinung davon ab und warum ist das so?
Meine persönliche Meinung weicht gerade ab bei einer Entscheidung, die wir im Bundestag getroffen haben zum Sicherheitspaket. Das ist aber keine grüne Entscheidung gewesen, sondern das muss man fairerweise sagen, war auch eher die Koalitionskompromiss-Einigung. Und ich habe dagegen gestimmt, weil ich finde, dass wir gerade im Bereich Digitalpolitik sehr aufpassen müssen, dass wir nicht ganz viele Maßnahmen miteinander kombinieren, die nachher so eine große Überwachungsarchitektur bieten. Und selbst wenn gesagt wird, das ist nur für schwerste Straftäter, muss man sich bewusst machen, wir landen alle in Datenbanken, alleine um Abgleich zu machen. Das heißt, die Daten fließen trotzdem in große Datenbanken zusammen und wir sehen die Probleme, ob das Datenabflüsse sind in zum Beispiel gerade Italien oder den USA oder ob es wirklich nachher eine Architektur ist, unter der Menschen auch anfangen, sich anders zu verhalten, einfach weil ihnen bewusst wird, dass es Überwachungen gibt. Und wir haben uns immer für eine Überwachungsgesamtrechnung eingesetzt, also alle Maßnahmen komplett miteinander zu bewerten und dann zu sagen, ist es zu viel Eingriff, ja oder nein, die haben wir aber noch nicht. Und da weiche ich tatsächlich auch nochmal stark, glaube ich, ab in dem Punkt.
Welchen politischen Mitbewerber oder welche Mitbewerberin hier aus dem Bergischen würden Sie zum Abendessen einladen und warum? Mit wem würden Sie sich gerne austauschen oder vielleicht auch die Meinung geigen?
Dann würde ich wohl Christian Lindner nehmen. Der hat in Rüssel sich für die AMLA beworben, das ist die Europäische Geldwäschebehörde, die nach Frankfurt kommt. Und damit sie nach Frankfurt kommt, wurde der Goldstandard an der Geldwäschebekämpfung versprochen. Und dazu fehlt noch so ein Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Und wir können das noch verabschieden. Und wenn es jetzt ausgestrahlt wird, werden wir alle wissen, ob das noch passiert ist. Und darüber würde ich mich sehr, sehr gerne mit ihm unterhalten, weil er hätte die Chance, das jetzt noch zu unterstützen. Und das wäre sehr wichtig.
Damit haben wir die politischen Fragen auch schon hinter uns. Und es bleibt tatsächlich nur noch ein letztes Spiel.
Und zwar spielen wir jetzt 5 für. Das spielen wir sonst super gerne mit Künstlern, die zu uns kommen. Wir zeigen denen 5 Gegenstände. Mhm. Das heißt, ich zeige ihnen gleich 5 Bilder und dazu dürfen Sie das erzählen, was Ihnen als erstes durch den Kopf schießt. Ist es eine Assoziation? Ist es eine Geschichte? Ist es eine Meinung? Eine Erinnerung? Da sind Sie total frei. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten Bild anfangen. Das ist eine Schallplatte.
Da fällt einem immer ein, dass man viel zu selten auf Konzerte geht. Muss gestehen, ich habe einiges an Ärztetickets gehabt in der Zeit im Bundestag und einige leider nicht nutzen können, weil dann wichtige Termine anstanden. Und da muss ich gerade dran denken und ja, ich finde, Schrei nach Liebe könnte auch viel, viel häufiger im Radio gespielt werden, gerade in Zeiten, in denen Wahlen anstehen.
Dann haben wir hier Bild Nummer 2, eine Narrenkappe.
Da fällt mir was Schönes ein, es gibt eine ganz tolle Fußgruppe, Karnevalsfußgruppe für Menschen mit Behinderung von der HBW in Oberberg. Schöne Grüße, wenn die zuhören. Und die waren gerade mit der großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft gemeinsam in Berlin und haben eine Wahlkreisfahrt gemacht mit mir als inklusive Fahrt. Und das war großartig. Und wenn ich die Kappe sehe, denke ich, Mensch, davon bräuchten wir auch viel, viel mehr. Und an alle Karnevalsgesellschaften, die vielleicht zuhören, so Austauschprogramme, ich kann es nur empfehlen, vielleicht ist das mal eine Idee an der Stelle.
Bild Nummer 3, da bin ich wieder gespannt, das ist sehr polarisierend gewesen.
Ja, ach ja, das gute Hanf, ein Cannabisblatt. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Menschen ganz oft sagen, ach Politik und die da oben, funktioniert alles nicht und wir werden eh nicht gehört. Das ist ein Beispiel dafür, dass das nicht stimmt, weil wir sind fast ertrunken in Zuschriften für die Cannabis-Legalisierung. Wir sind angesprochen worden, wir sind angemeldet worden, wir sind angerufen worden, wir haben Massen-E-Mails bekommen. Und das hat wirklich kein Abgeordnetenbüro kalt gelassen. Und unabhängig davon, wie man jetzt zur Legalisierung steht oder nicht, ich fand es in dem Rahmen richtig, ist das ein schönes Beispiel, wie man für politische Ideen einstehen kann und dass es eben doch was bringt, auch Abgeordnete wirklich mal, ich möchte jetzt nicht zu überfluten sagen, aber doch in Erscheinung zu treten. Ich kann da nur ermutigen.
Dann haben wir Bild Nummer 4. Da dürfen Sie einmal die rosarote Brille aufsetzen.
Die rosarote Brille. Ich glaube, mit der rosaroten Brille würden wir gerade uns alle sehr, sehr freuen für die Menschen in Syrien und nicht drüber sprechen, wann wer wie abgeschoben werden könnte. Mit der rosaroten Brille würden wir, glaube ich, viel lieber drüber nachdenken, wie verrückt es ist, dass einige wenige Menschen Milliarden besitzen und andere sich das Gutchen oder, weiß ich nicht, den Kinobesuch nicht leisten können. Ja, wäre vielleicht an der Zeit für 80 Millionen rosa Brillen und die Welt wäre ein bisschen schöner. Ich glaube, das könnte nicht schaden, gerade wenn es jetzt draußen so ein bisschen düster wird.
Eine schöne Idee. Jetzt haben wir schon unser letztes Bild. Vielleicht sagen Sie, was Sie da sehen. und was Sie damit verbinden?
Der 23. Februar, ja. Wird auch für mich persönlich spannend. Ich habe so einen Platz, der wackelt. Im Moment ist das der letzte Platz, der ziehen würde bei den alten Ergebnissen. Deswegen muss man schauen. Aber das kennen wir im Oberbergischen schon. Ich wusste damals auch erst morgens um 5, dass es geklappt hat. Das ist alles fein, aber ich glaube, viel wichtiger wird es am 23., glaube ich, auch zu schauen, wie viel Stimmen auch für soziale Gerechtigkeit, für die Menschen, die sich vielleicht so gut nicht selber wehren können, für grüne Inhalte und vor allem gegen rechtsextreme Kräfte haben wir alle zusammenbekommen. Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage.
Frau Grützmacher, dann sind wir tatsächlich schon durch. Sehr, sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute für den Wahlkampf. Und ja, vielleicht geht's wieder nach Berlin, immer noch nach Berlin dann.
Zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische Welt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.